ich danke dir nochmal für den heutigen Sonntag, Herr. Ich danke dir für die Begrüßung von Joachim. Und segne einfach den heutigen Gottesdienst, segne die Predigt und alle, die hier sind, Herr, gib uns offene Herzen, Ohren und lass deinen Heiligen Geist uns beibringen, was er uns sagen möchte heute, Herr. Danke, Amen. Ja, so schnell passieren Überraschungen im Leben. Passiert mir mit Familie noch viel öfter, als man denkt. So geht's, ja? Danke. Ich hatte Joachim gefragt, ob das tragbare Mikrofon funktioniert. Treffen sich zum Angeln ein katholischer Pfarrer, ein evangelischer, lutherischer Pfarrer und ein Pfingstlerprediger. Gehen sie angeln. Nach einer Weile auf dem See, am Ufer gibt es einen Kiosk. Meint dann der lutherische Pfarrer, hier kommt, wir sind jetzt eine Weile hier auf dem See.
Magst du mitgehen?
Meint dann der lutherische Pfarrer, hier komm, wir haben ja alle Durst, ich hole uns mal eine Cola für alle. Steigt aus dem Boot, läuft quer übers Wasser.
Wenn du sprechen möchtest, musst du hochgehen, Petria. Bitte.
Läuft übers Wasser zum Kiosk. Ja. Moment, jetzt kommt Doris.
Komm, doch, doch. Genau. Es ist besser, wenn es so ist. Ne?
Das ist besser, Petria. Wir sehen uns ja dann, ne? Ja. Bis später. Ich bin ganz sicher, der Kindergottesdienst gefällt dir auch viel besser. Ja. So, also der lutherische Pfarrer läuft einfach auf dem Wasser zum Kiosk und kommt dann wieder zurückgelaufen mit 3 Cola, jedem einer. Boah, das, meine katholische Priester, ui, wie hat er das jetzt gemacht? Kurz darauf meint er dann der Pfingstlerprediger hier, kommt, wir haben jetzt immer noch nichts gefangen, ich hole mal noch für alle eine Bratwurst. Steigt aus dem Boot, läuft übers Wasser zum Kiosk, kommt wieder zurück mit 3 Bratwurst. Für jeden eine, ganz toll. Noch ein bisschen später, also der katholische Pfarrer ist einfach verwundert, boah, das habe ich ja noch nie erlebt. Und noch ein bisschen später meint er, Moment, das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Wenn es hier so gut klappt bei den anderen beiden. Meint er, hier, jetzt hole ich uns noch was zum Knappern für nebenbei. Steigt aus dem Boot, klatscht, geht unter. Ziehen in die anderen 2 wieder zurück ins Boot. Meint der lutherische Pfarrer zum Pfingstlerprediger, sag mal, hast du ihm nicht gesehen, wo die Steine liegen? Antwortet der Pfingstprediger, welche Steine? Gut, ich muss dazu sagen, den Pfingstprediger habe ich selber noch nicht kennengelernt. Und zur Vorbereitung der Predigt hatte ich die Möglichkeit, vor ein paar Tagen im Schwimmbad zu sein, im Hallenbad, mit der Kindergruppe meiner Arbeit. Ich habe das Glück, dass ich das ab und zu machen kann, die mit begleiten kann. Und ich hatte mal die Chance, im tiefen Becken dann einmal vom Beckenrand, so neben dem Startblock, mal einfach mal empirisch die Erfahrung zu machen. Also ich habe experimentiert, tatsächlich, ob es vielleicht jetzt klappt, einen Schritt nach vorne und ihr glaubt nicht, was passiert ist. Ich bin ins Wasser abgerauscht, wie eine Kerze. Zum Glück auch gleich wieder aufgetaucht. Das heißt, meine praktische Erfahrung sagt mir, auch dieses Mal, wie unzählige Male vorher, konnte ich nicht übers Wasser laufen. Insofern kann ich hier nicht von meiner eigenen Erfahrung predigen, wenn ich sage, Jesus läuft übers Wasser, wie hat er das gemacht? Und ganz ehrlich, meines Wissens habe ich noch niemanden kennengelernt, der glaubwürdig übers Wasser gelaufen ist. Es ist ein Motiv, das gerne in manchen Filmen verwendet wird, in Komödien, Bruce Allmächtig zum Beispiel und andere. Aber das heute wird jetzt keine Anleitung, wie man tatsächlich übers Wasser laufen kann. Das sage ich gleich im Vorfeld. Also nicht, dass ihr jetzt die Erwartung habt, aha, ich gehe hinterher raus, gehe ins Schwimmbad und kann dann auf dem Wasser laufen. Ja. Mir sagt das Thema noch ganz andere Dinge. Joachim hat den ganzen Bibeltext uns so schön vorgelesen. Da passieren noch mehr Dinge. Eine Sache, was in Matthäus beschrieben wird, ist ja zum Beispiel Petrus, der hier auf dem Bild zu sehen ist, wie er gerade am Untergehen ist und Jesus ihn an der Hand hält. Und Jesus sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Gut, insofern bin ich auch ein Kleingläubiger und mit mir alle Menschen, die ich bisher kenne, alle Christen, die noch nicht übers Wasser gelaufen sind, wenn das die Voraussetzung ist. Das ist kein Problem für mich. Ich bin trotzdem ein Kind Gottes. Das ist wichtiger für mich. Und bei dieser Geschichte gucken wir immer sehr gerne da, wer hier im Vordergrund steht. Wir haben Jesus, der übers Wasser lief. In dieser Stelle Petrus, der es als ein einziger gewagt hat, wirklich auszusteigen und zu versuchen, auf Jesus zuzulaufen. Wobei an diesem Punkt, finde ich, gibt das Bild nicht mehr ganz die Bibelstelle wieder, denn in der Bibelstelle steht, er ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu, als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken. Also ich glaube, wenn man aus dem Boot steigt und auf dem Wasser ist, bemerkt man sehr schnell den starken Wind und die Wellen, die in einem vorderen Vers stehen, Vers 24. Und ich glaube, dass er noch nicht so weit weg war vom Boot, als er anfing zu sinken, ist meine Vermutung, aber es ist nur meine Vermutung. Aber er war der Einzige, der es gewagt hat, denn bei der Geschichte sind ja noch mehr Leute dabei. Alle anderen Jünger, die auf dem Boot waren, alle Jünger, die das gesehen haben, wie Jesus auf dem Wasser zu ihnen gelaufen ist. Alle Jünger, die am Ende, als Jesus mit Petrus wieder ins Boot gestiegen ist, dann vor ihm niedergefallen sind und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und ich möchte jetzt gar nicht mal so viel von Petrus reden, das wird in anderen Predigten sehr gerne gemacht über die Bibelstelle, sondern von einem, der auch mit dem Boot saß und der das gesehen hat, der mir aufgefallen ist, nämlich Judas Ischariot. Judas Ischariot, allen bekannt als der Verräter, der Jesus am Ende an die Soldaten überliefert hat und verraten hat und nachts im Garten von Gethsemane, wo kein Volksauflauf zustande kam, der Verräter, der Jesus verkauft hat. Auch er war einer der 12 Jünger, das vergessen wir da oft dabei. Judas Ischariot, also sein Beiname Ischariot, das war ja kein Nachname, damals gab es keine Nachnamen. Das kann entweder bedeuten, dass er aus einem kleinen Ort in Judäa kam, der so einen ähnlichen Namen, der auf Kario hinauslief. Oder kann aber auch bedeuten, dass er zu einer besonderen Gruppe der Zeloten gehörte, die Meuchelmörder genannt wurden, die einfach gelegentliche römische Bürger, die römischen Besatzer heimlich einzeln versucht haben umzubringen. Beides ist möglich. Judas Ischariot war bei Jesu Wunder dabei. Er hat es gesehen. Jesus läuft auf dem Wasser. Jesus, er sprach, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Was trieb ihn dazu, ihn zu verraten? Also am Beispiel von Judas ist aus meiner Sicht klar, ich weiß, jetzt kommt der Sozialarbeiter in mir hoch, wenn ich sowas sage, dass er was vollkommen anderes erwartet hat. Er hatte seine Erwartungen, wie der Messias sein soll, wie Jesus sein soll, der wahre Jesus, also der wahre Messias. Denn es gibt alttestamentliche Stellen, die vom Befreier sprechen, auf die hat er sich verlassen, Jesaja zum Beispiel. Er hat, wie viele im Volk der Juden damals geglaubt, wenn Jesus wiederkommt, wird er sie von der römischen Fremdherrschaft befreien. Die römische Fremdherrschaft war zu der Zeit noch nicht ganz so alt. Die begann so 63 vor Christus. Dazu muss man sagen, es gab nach Jesaja nochmal eine kurze Phase der Unabhängigkeit durch die Makkabäer oder im Hasmonäer genannt. Da gab es einen großen Aufstand gegen, gegen das Seleukidenreich der Syrer. Gut, kurze Geschichte. Der ging lang, 29 Jahre lang, 175 bis 146 vor Christus. Viele tausend tote Juden und auch andere ging hin und her. Und dann hatten sie tatsächlich unter Judas Hyrcanus die Unabhängigkeit erreicht. Johannes Hyrcan war er dann. Judas war sein Bruder. Zu der Zeit hatte die Familie schon mehrere Anführer verloren und er war dann der erste neue König der Juden gewesen, 146 vor Christus. 80 Jahre später kam der römische Feldherr Pompeius mit seinem Heer, gerade von der heutigen Türkei nach Ägypten gelaufen und unterwegs mal schnell Israel erobert auf die Schnelle. Hat dabei sogar einen großen Frevel begangen. Der Feldherr bestand darauf, das Allerheiligste zu betreten im Tempel. War kein guter Start in der Zusammenarbeit der Juden mit den Römern. Und so sahen sie dann die Römer generell nur als die Negativen, als die Besatzer. Judas Ischariot hatte seine Erwartungen mitgebracht, seine Vorstellungen. Er war überzeugt, Jesus ist gekommen, um uns von den Römern zu befreien. Klar, er ist der Sohn Gottes, er befreit uns auch von der Schuld, alles wichtig, alles gut, hat Jesus in manchen Predigten klar gemacht. Aber er wird es schon bringen. Diese Erwartung ist nicht erfüllt worden. Spätestens beim Einzug in Jerusalem, der noch 8 Tage vorm Passafest ganz triumphal verlief, mit Palmenzweigen auf dem Boden, das ganze Volk hat ihm zugejubelt. Und dann gab es auch eine Stelle, wo es heißt, sie wollten ihn zum König machen und Jesus entzog sich dem. Und ein geborener Aufrührer, der denkt dann einfach hier, das war die perfekte Situation gewesen, jetzt die Römer aus Jerusalem zu vertreiben. Das ganze Volk steht hinter einem. Und er will es einfach nicht. Er macht es nicht. Ich glaube, spätestens dann ist Judas klar geworden, dass Jesus das nicht machen wird. Seine Vorstellung war anders als die von Jesus. Jesus Weg ging anders als der von Judas. Judas hat erkannt erst sehr spät, dass der Weg anders verläuft, als er es dachte. Das war jetzt nichts Neues. Die Jünger haben oft viele Dinge erst sehr spät erkannt. Jesus sagt gerne mal, ihr Hartherzigen, so nach dem Sinne, muss ich euch immer noch ertragen, versteht ihr es denn nicht? Das kommt öfter mal in seinen Reden vor mit Jesus. Aber Judas war nicht bereit, seine Vorstellung zu verändern. Er wollte nicht, sich nicht korrigieren. Er hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass Jesus Israel von den Römern befreit. Er war nicht bereit, sein Leben korrigieren zu lassen. Jesu Prioritäten lagen anders. Wenn wir Jesus sehen, als der, der übers Wasser läuft, an welchen Punkten sieht er unsere Erwartungen anders? Ich meine, auch wir sind an einem Punkt, seine Zeichen zu sehen, wir kennen sie schon. Also diese Geschichte macht für mich deutlich, nur wenn ich Jesu Wunder sehe, wenn ich seine Zeichen sehe, heißt es nicht, dass es mich zu einem gläubigeren Menschen macht. Es heißt nicht, dass ich deswegen Jesus besser verstehe, nur weil ich seine Wunder sehe, weil ich dabei bin. Judas war überall dabei, bei den Krankenheilungen, bei den kurz vorher die Speisung der 5000, hat Joachim erzählt. Judas war dabei. Warum war er nicht bereit, Jesus wirklich als Sohn Gottes zu sehen, obwohl er hier am Ende das sogar auch mitgesprochen hat? Ne? Du bist wahrhaftig Gottes Sohn, in Vers 33. Ich war einmal mit einem früheren Hauskreis in Hamburg gewesen, zu einer Zeltevangelisation von einer Pfingstgemeinde dort. Die haben extra einen Heilungsprediger aus Uganda eingeladen. Es war ein riesiges Zelt für 1000 Leute. Also irgendjemand hat das gesponsert, ein riesiges Ding. Und wir sind dann mit einem Bus hingefahren. Also viele aus dem Hauskreis waren in einer Pfingstgemeinde. Ich war einer der wenigen, die aus einer anderen Gemeinde kamen. Und okay, wollten das Ding sehen. Es war ein ganz interessanter Abend, wir haben dort übernachtet in Hamburg, am zweiten Abend auch nochmal da gewesen, dann sind wir zurückgefahren. Die Veranstalter hatten ein Fernsehteam von Vox eingeladen gehabt, weil sie einfach zeigen wollten, hier, da werden Kranke geheilt, das bringt man im Fernsehen, das gibt die große Erweckung in Deutschland. Also, kurz gesagt, die große Erweckung in Deutschland ist deswegen ausgeblieben, leider. Es gab einen kurzen Bericht auf Vox, der allerdings nicht so positiv war über Gemeinden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie das dort aufgemacht war, hat das viel mehr mit, leider muss ich sagen, mit Scharlatanerie zu tun gehabt, als mit echter Krankenheilung. Obwohl da 1000 Leute da waren, obwohl da auch viele gläubige Christen bestimmt hingekommen sind. Ein Beispiel war, dass mir dann aufgefallen ist, dass ein und dieselbe Frau an beiden Abenden sich hat heilen lassen von komplett unterschiedlichen Krankheiten, die aber beide ganz schwerwiegend waren. Dann war auch ein anderer Mann, der wirklich an beiden Abenden vollkommen klischeehaft, so wie man es im Klischee kennt, an beiden Abenden nacheinander die Krücken weggeworfen hat. Und dann dachte ich mir, okay, so eine Inszenierung brauchst du doch nicht anzutun. Das ist auch keine Werbung für Jesus. Das ist einfach nur, danke Thorsten. Also, das ist schon ein Betrug. Aber ein Freund von mir, der damals mit meinem Hauskreis mit dabei war, der ging auch einmal nach vorne, als nämlich bei einem Aufruf alle Asthmakranken nach vorne gehen sollten, die schwer mit Asthma zu tun haben. Dann ging er zusammen mit 40 anderen Leuten dann nach vorne. Die sollten einmal um das rausgehen, einmal um das Zelt laufen und wieder zurückkommen und dann sind sie davon geheilt. Hat er auch gemacht, haben sie gemacht. Gut, ich war von vornherein ein bisschen skeptisch und habe gerne auf Unregelmäßigkeit geachtet, muss ich sowieso sagen, bei solchen Mega-Veranstaltungen. Der Freund hat mir echt gesagt, dann später, den habe ich Jahre später dann noch mal drüber gesprochen, der hat echt gesagt, er hatte 4 Jahre lang Ruhe von Asthma. Danach ist es wieder ein bisschen aufgekommen. Aber er sagt hier, er hatte vorher nie 4 Jahre Ruhe vom Asthma, geschweige denn eine Woche. Also bei ihm kam wirklich was an. Und da muss ich echt sagen, okay, Gott macht auch in so einer Situation, auch noch in schlechten Dingen, auch gute Dinge. So. Aber Zeichen alleine machen keinen Menschen zum Glauben. Jesu Prioritäten liegen anders, das ist uns bekannt. Ein Lahme wurde zu Jesus gebracht, weil sie keine Tür finden, weil die Menschen sie nicht durchgelassen haben, machen sie oben das Dach auf. lassen den Kranken runter zu Jesus. Und was sagt Jesus in der Situation? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Lahm war der Kranke in dem Moment immer noch. Meine Sünden sind dir zu vergeben. Die Pharisäer haben sich darüber aufgeregt, wie kann er Sünden vergeben? Ja, schon genug, ist ja schon in Ordnung noch, dass er Kranke heilt, aber Sünden vergeben. Ne? Und dann sagt er, ja, die Vollmacht, um zu zeigen, dass ich die Vollmacht dazu habe, komm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dann ist er aufgestanden, wurde gesund und ging. Aber die Sündenvergebung, die Befreiung von der Schuld ist viel wichtiger als jede Befreiung von äußeren Zwängen. Egal von einer fremden Landesmacht oder egal ob sogar von Krankheiten. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Wimpernschlag. Unser Leben ist nie perfekt, nicht, gar nicht. Wird es auch nie sein hier auf der Erde, leider. Schade. Hat uns Jesus auch nicht versprochen und Gott. Aber es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein Leben danach, bei Gott. Dort, steht in der Offenbarung, werden alle Tränen abgetrocknet sein, wird alles Geschrei enden, werden die Schmerzen weg sein. Was sind unsere Vorstellungen von Jesus? Welche Dinge in meinem Leben darf Jesus nicht kaputt machen? Oder welche Dinge dürfen nicht zerbrochen werden von Gott? Wenn ich trotzig bin, kann ich sagen, weil ich da nicht mehr an Jesus glauben würde oder an Gott. Ich glaube, dass Gott uns dazu aufruft, mit Jesus im übertragenen Sinne auf dem Wasser zu laufen. In dem Fall. Richtig bei Gott sind dann, wenn unsere Vorstellungen auf einmal weg sind, wenn wir den Boden unter unseren Füßen verlieren und wir keinen Halt mehr unter unseren Füßen haben. Ich habe außer meiner Tochter, die jetzt manchmal sehr gerne an mir hängt, was ja eigentlich ein Kompliment ist, wer weiß, wie lange das noch anhält. Ich habe ja noch einen Sohn, der ist 11 Jahre alt, Tore, ein ganz toller Junge, geht jetzt in die 5. Klasse, Realschule, sehr neugierig, liest viel. Ich habe nie mit meinem Sohn zusammengelebt. Das wollte ich auch nicht. Ich war schon mal verlobt gewesen. Wir waren schwanger. Damals war das für mich in der Zeit okay, weil ich dachte, wir werden heiraten. Wir waren kurz davor. Für mich war das vollkommen klar. Gott hat uns zusammengeführt. Wir werden heiraten. Die Frau war keine Christin dazu. Für sie war das nicht ganz so klar. Und in der Schwangerschaft hat sie sich von mir getrennt, weil sie gemerkt hat, oh, ich bin doch nicht ihr Mann fürs Leben. Okay, wumm, war für mich ein großer Schock, ein Schlag. Damals habe ich den Boden unter meinen Füßen verloren. Aber so richtig. Und diese depressive Phase kam über mehrere Jahre immer wieder hoch. Also mein Sohn wurde geboren und ich habe ihn geliebt und dann hätte ich ihn gerne wenigstens jeden Tag gesehen. Das durfte ich nicht, weil die Mutter wollte Ruhe auch von mir haben. Und für mich war das sehr schwer damals, ein neugeborenes Kind zu haben, einen Sohn und nicht bei ihm sein zu dürfen. Meine Vorstellungen begraben zu müssen, diese absoluten Lebensvorstellungen, die man sich hat. Jesus war bei mir dran geblieben. Jesus hat meine Hand ergriffen, dass ich nicht untergehe. Jesus ist dann mit mir auf dem Wasser gelaufen, zum Boot. Und ich glaube, das sind die Situationen, wenn wir wirklich nichts anderes können, wenn wir keine andere Wahl haben, nicht weil wir uns selber in die Situation gebracht haben, weil ich es mir halt nicht vorstellen könnte, jetzt so früh schon Familie und Beziehung und deswegen habe ich mich getrennt. Nein, also nur als Beispiel. wenn ich keine andere Wahl habe, wenn irgendwelche Schläge kommen im Leben, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann zeigt es sich, welchen Glauben habe ich an Jesus? Wie tief ist mein Glaube? Unser Glaube ist eigentlich Laufen auf dem Wasser. Denn Glauben geht viel tiefer als alles, was uns hält. Ich habe jetzt ein Haus gekauft, gerade mit meiner Frau. Andreas war mal dabei. Wir mussten das Wasser abstellen, weil unten auf einmal ein Loch in der Wasserleitung war. Wir mussten dann einen anderen Absperrhahn erst wieder fit machen, der wohl viele Jahrzehnte nicht bedient worden ist. Dann ist uns das gelungen und dann haben wir den Hauptwasserhahn wieder eingestellt und 2 Minuten später fängt es oben über der Tür an zu tropfen aus der Decke. Da wird ihr anders. Gut, also wir haben ein bisschen was gemacht und es hat dann aufgehört zu tropfen dann wieder. Aber das sind dann die Momente, wo ich echt denke, ja, das Geld reicht auch nicht für ewig. Und, aber es kann immer was passieren. Es kann immer irgendetwas passieren, was wir nicht kennen. Und das Einzige, was uns trägt, glaube ich, ist unser Glaube an Jesus. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben ererben. Dass Dinge passieren können, das ist das Leben an sich. Dass Gott da ist und Jesus zu uns geschickt hat, um uns an die Hand zu nehmen, das ist seine Gnade. Das ist unsere Chance, die wir sehen können, wo wir uns immer wieder zurückbesinnen können, was es eigentlich bedeutet zu glauben. Wenn wirklich alles zerbricht, wenn wir keinen Boden mehr unter den Füßen mehr spüren, so wie hier Petrus, dann ist es Jesus, der uns an die Hand nimmt und uns vor dem Versinken rettet. An seiner Hand können wir dann übers Wasser laufen. Das ist etwas, was leider Judas Ischariot nie verstanden hat. Judas Ischariot fand sein Leben so sinnlos. Er hat wahrscheinlich seine ganzen anderen familiären Beziehungen aufgegeben, weil er 3 Jahre mit Jesus quer durch Israel gelaufen ist. Dann hat er Jesus verraten gegen Geld und dann wurde er auch nicht glücklich. Es hat ihn nicht glücklich gemacht. Ne? Das hat ihn dermaßen in seine Depression reingetrieben, dass er sich selbst umgebracht hat schließlich. Er hat nicht verstanden, dass Jesus uns frei machen will, frei von den Zwängen, uns an den irdischen Maßstäben festzuhalten. Es kann sein, dass ich irgendwann vielleicht verschuldet bin und das Haus nicht mehr habe. Ich habe trotzdem Jesus. Es kann sein, dass ich vielleicht eines Tages keine Familie mehr habe. Ich habe aber Jesus. Am krassesten kommt es dann zum Tragen, wenn der Tod in unser Leben tritt, in irgendeiner Form, wenn Angehörige vielleicht sterben. Das ist etwas, was wir nicht in der Hand haben, was wir auch nicht verstehen können, warum muss es jemanden treffen. Der Einzige, der dann wirklich bleibt, ist Jesus in unserem Leben. Glaube an Jesus heißt, dass man eben nicht weiß, wie das Leben verlaufen wird. Egal wie tolle Vorstellungen, die du schon gemacht hast und egal wie gut deine Pläne anscheinend ausgearbeitet sind. Aber darauf zu vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint, dass es das Beste ist und das erfüllendste Leben uns gibt. Auf Jesus zu vertrauen, auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht sehe, weil ich gerade am Sinken bin oder weil ich noch lernen muss, mit Jesus auf dem Wasser zu laufen, weil ich noch auf dem Weg bin zu festem Boden, dass Jesus mir aber geben will. Ich lade dich einfach dazu ein, uns wieder zurück zu besinnen, was es uns bedeutet, an Jesus zu glauben in unserem Leben, in unseren Schwierigkeiten, in unserem Leben, in unseren Herausforderungen. Und wenn du diesen Glauben an Jesus noch nicht hast oder dass dir das gar nichts sagt, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst gerne nach vorne zu kommen. Es werden Prediger da sein, es werden Beter da sein, die mit dir beten. Oder versuch es einfach für dich selber. Jesus hat gesagt, von jedem, der mich suchen wird, mit ganzem Herzen, werde ich mich finden lassen. Das ist der Jesus, den ich kenne. Und das ist der Jesus, von dem ich erzählen wollte. Ich werde noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist und dass du bei uns bist, Herr. Egal, ob wir dich erkennen oder nicht, egal, ob wir dich gerade spüren oder nicht, dass es nichts damit zu tun hat, Herr. Herr, hilf uns einfach, unsere Situation zu akzeptieren mit dir. Denn du nimmst uns an der Hand. Du bist der, der bei uns ist. Hilf uns, dass wir diesen Glauben immer wieder neu auf dich setzen, dass wir uns nicht von den Alltagssorgen so erdrücken lassen, was viel zu sehr passiert, Herr, viel zu schnell. Ich danke dir von Herzen, dass du immer bei uns sein willst, Herr. Und bitte dich, dass wir immer wieder neu unser Vertrauen auf dich setzen, Herr. Danke. Amen.